Herr, schenke uns ein Herz für dein Wort und schenke uns ein Wort für unser Herz. Amen. So, ihr Lieben, der Esel macht den Unterschied, und zwar den entscheidenden. Nicht dieser Esel hier, aber das ist der einzige, den ich gefunden habe zum Vorzeigen. Ein Esel an einem Haken. Der Esel macht den Unterschied, und zwar den entscheidenden. Woher weiß ich das? Das weiß ich daher, weil ich selber einer bin. Das ist keine Eselei, die ich euch hier erzähle. Na gut, ich bin zwar nicht selbst der Esel, auf dem Jesus damals gesessen hat, aber er hat auf einem meiner Vorfahren gesessen. Das ist zwar schon fast 2000 Jahre her, doch das hat sich in das Eselshirn unserer Familie eingebrannt. Doch ich will von vorne anfangen zu erzählen. Darum lese ich euch erstmal den Predigttext vor, der zugleich das Evangelium des heutigen Sonntags ist. Und dieser Text beginnt nicht mit IA, sondern so. Als am nächsten Tag die große Menge, die aufs Passafest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem käme, nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, auf Deutsch, hilf doch. Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber fand einen jungen Esel und ritt darauf, wie geschrieben steht beim Propheten Sacharja: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Damals verstanden seine Jünger dies alles noch nicht. Aber als Jesus in Gottes Herrlichkeit zurückgekehrt war, wurde ihnen bewusst, dass dieses Schriftwort sich auf ihn bezog und dass die Volksmenge ihn dementsprechend empfangen hatte. Das Volk aber, das bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grabe rief und von den Toten auferweckte, rühmte die Tat. Darum ging ihm auch die Menge entgegen, weil sie hörte, er habe dieses Zeichen getan. Die Pharisäer aber sprachen untereinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Soweit erstmal der Bericht aus der Bibel. Auch wenn ich Esel, wie gesagt, selbst damals nicht dabei war, will ich euch erzählen, wie mein Urahne damals das alles erlebt hat. Es war eine Aufregung und ein Getümmel. Diese vielen Menschen, die Jünger, denen war das Ganze rätselhaft. Erst später verstanden sie, was da geschehen war, beziehungsweise dass es genauso sein musste, wie es war. Aber dazu später mehr. Dann die Riesenmenge einfacher Menschen aus dem Volk. Sie wollten Jesus zum König machen. Nicht, dass wir damals in Israel keinen König hatten. Den gab es wohl. Über das Gebiet von Galiläa herrschte Herodes. Allerdings nur, weil die römische Besatzungsmacht ihn dazu eingesetzt hatte. Die Römer, sie waren die eigentlichen Herrscher und die pressten mit Hilfe von Herodes und seinen Getreuen das Letzte aus unserem Land heraus und noch mehr als das. Darum hatten die Menschen eine Stinkwut auf die Römer und auch auf ihre Helfershelfer. Und darum warteten sie sehnsüchtigst, dass endlich der König kommt, der gerecht regiert und diesem ganzen Spuk ein Ende machte. Der sollte aus dem Geschlecht des Königs David kommen. Und Jesus, der stammte aus diesem Geschlecht. Und was der alles sagte, das stimmte alles mit den Schriften unserer Propheten überein. Doch vor allen Dingen beeindruckte die Massen, was Jesus machte. Die vielen Heilungen und Wunder, ja sogar die Auferweckung von den Toten damals bei Lazarus, erinnert ihr euch? Da waren auch viele mit dabei, die jetzt in einer riesengroßen Volksmenge waren, die das mit eigenen Augen gesehen hatten. Lauthals erzählten sie über dieses unglaubliche Wunder, richtig wie in Ekstase waren sie. Dieser Jesus, wenn der sogar sowas konnte, dann hatte er auch das Zeug dazu, die Römer und ihre Helfershelfer aus dem Land zu jagen. Darum wollten sie ihn also zu ihrem König machen. Also riefen sie, Hosianna, auf Deutsch, hilf doch. Und dann weiter, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn, der König von Israel. Ein ohrenbetäubender Lärm und Jubel und eine Vorfreude waren das. Schwer auszuhalten für Esel, wir sind doch eher ruheliebend, aber irgendwie war das auch spannend, da lag was in der Luft. Und schließlich waren da noch die da, die Jesus nach dem Leben trachteten, die einfach wieder Ruhe haben wollten und dass alles so weiterläuft wie bisher. Die Obersten unseres Glaubens. Schließlich durften wir unseren Glauben leben, das erlaubten die Römer. Aber dieser Jesus, der wackelte mit seinen Worten und Taten an der Autorität unserer religiösen Führer. Sie hatten Angst, ihre Macht zu verlieren. Aber ihre größte Sorge war, dass die Römer einen Aufstand von uns Juden dazu hätten nutzen können, noch eiserner als bisher zu regieren und vor allem unseren Glauben zu verbieten. Dann wäre uns unser Lebensatem genommen, aber vor allem den Oberen unseres Glaubens ihre Macht und ihr Geld. Also wollten sie das Problem Jesus gelöst, ja beseitigt wissen. Die Jünger, die Volksmenge, die Pharisäer. Jesus hat alle im Blick, von den engsten Vertrauten über die vielen Unbekannten und Erniedrigten und Armen seines Volkes bis hin zu seinen Feinden. Jesus verurteilt und maßregelt keinen. Er lässt sie alle gewähren, so sein, wie sie sind. Die Jünger, die verwirrt sind und nichts verstehen, die wogenden Volksmassen, die sein Leben opfern wollen, um ihr eigenes zu erhalten. Will Jesus sich wirklich zum König machen lassen? Denn in all dem Stimmengewirr und der Aufregung beginnt einer Palmzweige abzuhauen und Jesus damit zu entgegenzugehen und dann noch einer und schließlich ganz viele. Das war wie bei einem Triumphzug, wenn einer von den siegreichen römischen Feldherren sich feiern lässt. Und sie rennen auf Jesus zu ihm entgegen, damit er kapiert, was wir wollen und sich zu unserem König machen lässt. Aber dann kommt mein Urahne ins Spiel, denn plötzlich greift Jesus nach einem Esel, meinen Urahn nämlich, und setzt sich drauf und reitet zu den Toren Jerusalems hinein. Herrlich! Esel ist eigentlich gar nicht richtig. Ein Eselchen war mein Urahn damals noch, fast noch ein Kind, gerade so stark, dass er einen Menschen tragen konnte. Und Gott sei Dank war Jesus ja nicht so beleibt. Aber trotzdem war er noch ganz unerfahren darin, dass jemand auf ihm ritt. Aber da konnte er gar nicht nachdenken darüber, mein Urahne damals. Schwupps saß Jesus auf ihm drauf und los ging's, durch die Massen und den Lärm hindurch. Eigentlich gehen wir da in solch einer Situation nicht einen Schritt, nicht weil wir stur sind, wie viele meinen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir sind sehr hochsensible Tiere und wenn wir stehen bleiben, dann nur, um genau zu prüfen. Denn sehen wir Esel uns einer potenziellen Gefahr ausgesetzt, verwurzeln wir lieber erst einmal unsere Füße am Boden, um die Situation zu analysieren. Schließlich sind wir Esel im Gegensatz zu Pferden keine Fluchttiere. Beim Gehen überlegen wir genau, wohin wir treten und gehen so sicher, dass wir auch auf den gefährlichsten Wegen immer in Sicherheit sind. Bei Jesus damals war das alles irgendwie ganz leicht, erzählte mein Urahn. Er hatte das Gefühl, zu schweben und ganz sicher und aufgehoben zu sein bei Jesus, den er gar nicht kannte. All das Gegröhle und die Menschenmassen waren gar nicht bedrohlich. Und die Last auf ihm, Jesus, war irgendwie gar keine Last, sondern ganz leicht. Gerade richtig für so ein fast noch Kindeselchen. Woher mein Urahne das wusste? Nun ja, Esel sind keine dummen Tiere, wie viele Menschen meinen. Wir Esel verstehen die Gestik unseres Gegenübers, auch die von euch Menschen. Wir Esel kommunizieren mit unseren Artgenossen mittels Stimme, Mimik und Körpersprache. Und wenn sich zwei Esel treffen, blasen wir einander oft sanft in die Nase des anderen, um so wichtige Informationen preiszugeben. Unsere aktuelle Stimmungslage verraten wir über die Haltung von Kopf, Hals, Körper und Schwanz. Darum können wir Esel die Mimik und Gestik von euch Menschen verstehen, sogar extrem schnell deuten und entsprechend darauf reagieren, also gar kein dummer Esel. Darum wusste mein Urahn, dass bei dem, der auf ihm ritt, etwas anders war. Ja, Jesus ließ sich wie ein König feiern. Und doch war er ein anderer König, als ihn die Menschen kannten und erhofften. Wir haben es am Anfang des Gottesdienstes schon mal gehört. Dein König kommt in niedern Hüllen. Ihn trägt der Lastbahn Esel in Füllen. O mächt'ger Herrscher ohne Speere, gewalt'ger Kämpfer ohne Heere, o Friedefürst von großer Macht. Es wollen dir der Erde Herren den Weg zu deinem Throne sperren, doch du gewinnst ihn ohne Schlacht. So ist dieser König. Er kommt als einer, der Wunden heilt, statt Wunden zu schlagen. Er kommt als einer, der das Leben schenkt und nicht nimmt, nicht einmal dem schlimmsten Feind. Er kommt als einer, der auf einem Esel reitet wie die armen Leute, nicht auf dem hohen Ross, der für seine Feinde bittet und im Sterben sie noch segnet. Dieser König kommt als einer, der sich selber für andere in den Tod gibt und nicht Massen in den Tod scheucht. Dessen Liebe so groß ist, dass er sich lieber totschlagen lässt, als dass er Gott, seinen und unseren Vater, dreinschlagen lässt, bis uns Hören und Sehen vergehen. Das alles hat mein Urahne damals auch verstanden, denn er hatte einmal ein Wort gehört, das heißt: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Dieses Wort vom Propheten Jesaja wurde nicht zu ihm gesagt, sondern ein anderer Esel hatte es gehört, nämlich der, der damals an der Krippe stand, bei Maria und Josef und dem Jesuskind, bei den Hirten und den heiligen drei Königen. Da wurde dieses Wort immer wieder gesagt: Fürchte dich nicht, du Tochter Zion, siehe, dein König kommt und reitet auf einem Eselsfüllen. Es wurde immer wieder gesagt, weil es sich in Jesus erfüllt hatte. Und nun auch dem Jesus, der ans Kreuz ging, auch dem wird's gesagt. Und der Esel von der Krippe hat es weitererzählt, über Kilometer hinweg, damit möglichst viele andere Esel es hören und ebenfalls weitersagen. Denn in der Natur können wir Esel uns über Kilometer hinweg hören und miteinander kommunizieren. Da begriff mein Urahn, was er mit Jesus am Palmsonntag erlebt hatte, und das, was der Esel damals an der Krippe hörte und erlebte, das gehört zusammen. Advent, Weihnachten, Passion, das gehört zusammen. Man könnte sagen, die Krippe und das Kreuz sind aus dem gleichen Holz. Ich hätte euch gern den Christbaum von dem Menschen, der heute hier predigt, mitgebracht, um ihn neben das Kreuz dort zu stellen. Ich habe den Baum extra nicht aufgegessen, wie ich das sonst tun würde, aber er passte mit mir zusammen einfach nicht ins Auto. Man muss sich halt entscheiden. Also, Krippe und Kreuz sind aus dem gleichen Holz. Ein König ist gekommen, der Wunden heilt, statt Wunden zu schlagen, der das Leben schenkt und nicht nimmt, nicht einmal dem schlimmsten Feind, der sich selber für andere in den Tod gibt, dessen Liebe so groß ist, dass er sich lieber totschlagen lässt, als dass er Gott reinschlagen lässt, bis uns Hören und Sehen vergehen. Stellen wir uns so einen König vor? Wohl doch anders. Als einer, der es krachen lässt und mal so richtig aufräumt und der denen, die ihm treu sind, Gutes zuteil werden lässt und den anderen ewige Schmach. Ja, Gott lässt es krachen, aber anders. Er selbst lässt sich Elende totschlagen. Er räumt auf mit unseren verqueren Vorstellungen von ihm, nämlich damit, dass er alle unsere menschlichen Wünsche erfüllen müsste. Er räumt auf damit, dass er sich in unsere Bilder, die wir uns von ihm machen, hineinpressen lässt und damit handhabbar wird. Jesus will keine Mitläufer, sondern Nachfolger. Er will keinen, der heute Hosianna schreit, hilf doch und gelobt bist du, und dann, wenn seine Wünsche nicht erfüllt werden, brüllt, kreuzigt ihn. Jesus will Menschen, die zur Hingabe bereit sind, die sich hingeben wie damals mein Uraneselchen, die es sich einfach gefallen lassen, nämlich dass ihre Erwartungen und Wünsche so oft ignoriert werden und dadurch korrigiert werden. Ja, Gott lässt es krachen und räumt auf, sogar mit unseren theologischen Erkenntnissen, mit denen wir uns Gott erklärbar gemacht haben, mit denen wir uns aber auch Gott vom Leibe halten. Zwei Gedanken dazu von einem katholischen Theologen, einem Karmelitenpater, Reinhard Körner. Er hat ein kleines Büchlein geschrieben, zu jeder, da sind mehrere Sachen drin, aber auch die Stationen zum katholischen Kreuzweg. Da heißt es zur zweiten Station, Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern, so heißt die. Und er schreibt, warum hat Gott das zugelassen? Immer wieder diese Frage, wenn himmelschreiendes Unrecht geschieht. Sie drängte sich auch damals auf. Umso mehr, da es dich betraf, Jesus, einen Gotterfüllten, wie keiner einer war. Du, ein Gottverfluchter? Sie fanden Antworten. Gott habe an dir die Strafe vollzogen, die wir Menschen verdienen. Oder du selbst hättest die Hinrichtung gewollt, als Lösegeld an Gott für unsere Vergehen. Doch die Frage war falsch, ist falsch geblieben bis heute. Und auf falsche Fragen kann es keine richtigen Antworten geben. Weder du noch dein Gott haben das Kreuz gewollt. Sein und dein Wille war nur eines, uns zu befreien von Gottes Angst und Menschenverachtung. Mit der Herausforderung, radikal nur auf die Liebe zu setzen. Die Frage heißt, warum haben Menschen dich hingerichtet? Warum richten noch immer Menschen ihre Mitgeschöpfe hin? Warum sind wir überfordert, uns herausfordern zu lassen zur Liebe? Dein Kreuz hält die richtige Frage gefährlich wach. Ja, Gott lässt es krachen und räumt auf. Sogar mit unseren theologischen Erkenntnissen, mit denen wir uns Gott erklärbar gemacht haben, mit denen wir uns aber auch Gott vom Leibe halten. Noch einmal, zweites und letztes Mal, die 12. Station, Jesus stirbt am Kreuz. Jesus aber schrie laut auf. Dann hauchte er den Geist aus, so schreibt Markus. Es war nicht der letzte ruhige Atemzug, nicht das friedvolle Hinübergehen, nicht der schöne Tod tröstlich den Hinterbliebenen. Es war nicht das längste Leiden, nicht das allerqualvollste Sterben wie sonst, wenn jemand am Kreuz stirbt. Nicht der schrecklichste aller Tode über Tage hinweg, tröstlich den Leidenden. Es war nicht der stellvertretende Tod für die Menschheit, nicht der Sühnetod für die Sünden, nicht der Opfertod für die Sünder, tröstlich allen, die Gottes Angst leben, die in Gottes Angst leben. Du, Jesus, starbst deinen Tod, bereitet von Menschenhänden nackt und bar aller Sinnempfindungen. Du starbst, wie du gelebt hast, trotz allem, im Glauben an den Menschen, sprachst du, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Im Glauben an Gott, den Abba, sagtest du, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Worauf kommt es also an? Nur darauf, sich ganz neu ausrichten zu lassen von Gott und nicht selbst rödeln und rennen, auch nicht hinter dem Herrn Jesus hinterher. Nachfolger sind Menschen, die ganz darauf vertrauen, dass Gott ihnen den Weg zeigt und sie an die Hand nimmt. Sie müssen ihm nicht hinterherhecheln. Also ist Nachfolge so, wie man einen katholischen Kreuzweg meditiert. Da stellt man sich neben Jesus und seinen Weg. Man stellt sich neben ihm und geht seinen Weg mit, Schritt für Schritt an seiner Seite, in seinem Erleben und Erleiden. Man guckt nur auf ihn. Oder Nachfolge ist so, wie es die kleine Ikone hier zeigt. Vielleicht kennt sie mancher, die steht auch in Thésée, ist eine koptische Ikone. Friedrich Porsch wird sie sicherlich auch schon mal gezeigt haben. So ist Nachfolge. Jesus hat es auch so gemacht. Er hat sich immer wieder vom Vater an die Hand nehmen lassen und sich den Weg zeigen lassen. Darum folgen wir Jesus nach, wenn wir uns von ihm an die Hand nehmen lassen, so wie hier dieser Abt. Und statt ihm hinterher zu rennen, auch nicht mit frommen Werken. Nachfolge ist, wenn wir Jesu Weg, wenn wir seinen Weg mitgehen, im wahrsten Sinne des Wortes, sein Weg, und nicht an die Stelle seines Weges unsere Wünsche oder Vorstellungen oder Theologien setzen. Hingabe eben. Hingabe, so wie ich Esel beziehungsweise mein Urahne damals. Vielleicht sind diese vielen Gedanken ein guter Ausgangspunkt, einmal ganz anders in die stille Woche, die heilige Woche, die Karwoche zu gehen, wie ein Esel, wie der Esel damals, um dann auch am Ostermorgen mit Jesus zusammen anzukommen in der Auferstehung. Das wünsche ich euch sehr und auch mir. Ja, Verzeihung, ich wollte natürlich sagen Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Verstehen, auch als all unser Tun und Lassen und auch als unser Versagen. Dieser Frieden Gottes bewahre unsere Herzen und Sinne in dir, Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.